Du hörst Wahlkampf, dein Podcast zur Landtagswahl Baden-Württemberg 2026.
Hallo Oskar.
Hallo Helena. Heute haben wir eine neue Folge Wahlkampf und wir haben keinen Gast dabei, sondern wir sind heute mal nur zu zweit unterwegs. Und wir haben uns vorgenommen, wir reden heute einfach mal so ein bisschen über Politik. Im Ehrenamt, nebenbei studieren wir irgendwie, sind so halb selbstständig und wollten einfach mal euch so ein bisschen an unserem Leben teilhaben lassen, weil wir glauben, Politik ist ein bisschen mehr als das, was öfters mal in den üblichen Formaten der politischen Kommunikation so stattfindet. Und deswegen reden wir heute mal so ein bisschen darüber, was neben der Politik noch passiert. Vielleicht interessiert das ja auch den einen oder anderen. Gell, Helena?
So sieht's aus, mein Lieber. Aber erzähl mir, du hast ein Leben neben der Politik. I can't believe.
Ja, tatsächlich. Jetzt ist es immer so schwer, über sich selber zu reden, aber ich mache eigentlich Musik oder bin in der Musikindustrie tätig. Was ich da genau mache, weiß ich auch nicht. Meine Kollegin der
Du machst geile Mucke, hör
ja, das
mal.
Stimmt.
Das weiß ich.
Oder da kommen wir später auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Meine Mitkollegin der Firma, die nennt mich immer Chief of Irrenhaus oder Chief of irgendwie irgendwas, weil ich immer so ein bisschen alles mache, aber nichts richtig. Das ist, würde ich sagen, meine Job Description in der Firma. Ja.
Oh, also ich würde dich also anders beschreiben, so wie ich dich kenne. Bei uns, bei der ökologischen Marktwirtschaft zumindest, da bist du auf jeden Fall der Chief of Everything. Das muss ich sagen, Oskar, weil sonst kannst du alles. Ja, erzähl mal du, wie war deine Woche? Wir haben Freitag, wir haben jetzt noch, wie viele Wochen zur Wahl? Sind es noch sechs?
Wir haben jetzt noch
sechs süße Wochen. Wie sah die siebte Woche vor der Wahl bei dir aus?
Irgendwie, ich bin eine Mischung aus gelassen und gestresst und ich weiß gar nicht, was überwiegt, weil haben sich diese Woche sehr viele Dinge, so sagen wir mal, zusammengefügt und haben funktioniert. Also beispielsweise, ich habe einen Videografen für so ein paar Veranstaltungen, die ich mache. Da habe ich so Kontingenttermine einfach mit ihm einen Rahmenvertrag für die Wahl jetzt, wo er mich begleitet und da habe ich die Woche die Termine festgemacht. Das hat alles irgendwie geklappt. Der kann eigentlich bei fast allen Terminen. Und das
Hast du den gefunden?
Ehrlicherweise ist ein guter Freund von mir, den ich schon ewig kenne. Und wie das dann immer so ist.
Ja, aber so läuft's, oder? Genau. Also ohne Connections?
Ja, 100%.
Schwierig.
Aber das ist lustigerweise sogar ein alter Schulfreund von mir, wir kennen uns seit wir 10 sind. Sind auch ganz gut befreundet. Dann irgendwie über halt Studium, der eine studiert das, der andere studiert das, bisschen Kontakt verloren, aber halt nie komplett, weil gleiche Freundesgruppe und es überschneidet sich so ein bisschen. Und dann habe ich ihn aber so gefragt, so ey, wie sieht's aus? Du arbeitest doch jetzt fest als eben Videograf. Hast du irgendwie Bock, noch nebenbei selbstständig was zu machen? Oder du machst doch eh was selbstständig nebenbei? Und er so, ja, habe ich Bock drauf. Und dann hat das irgendwie geklappt. Und jetzt haben wir so einen kleinen, ich will jetzt nicht sagen Rahmenvertrag, aber zumindest mal eine Rahmenabsprache, was ich von ihm brauche. Und er findet das cool, er hat da Bock drauf. Und das ist, glaube ich, ein Match für beide Seiten, würde ich sagen. Ja.
Ja, süße Sache. Zuhörer, ihr wisst Bescheid. Schön bei Oskars Instagram vorbeischauen und gucken, was da gezaubert wird, würde ich sagen.
Ja, yes, so ist es. Und sonst, was hast du so gemacht? Also ich habe noch 17 andere Dinge gemacht, aber das war halt so eine Sache.
Aber das war ein Highlight, meinst du?
Ja, weil es ist einfach es hat mich sehr gefreut, dass es so einfach funktioniert hat. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Das sind manchmal die kleinen Dinge, die einfach funktionieren.
Oskar focused on the good. Das finde ich voll gut. Also bei mir war die Woche war wirklich anders irgendwie. Ich denke gerade, okay, es kann eigentlich immer nicht noch mehr werden und dann kommt so die nächste Woche. Jetzt so mal ehrlich gesprochen, gerade finde ich es schon krass. Ich habe nächste Woche auch noch Prüfung, ist auch richtig geil.
Scheiße.
So kleine Sidequest, weißt du, so Statistikprüfung mitnehmen.
Kurz. Oh, die habe ich zum Glück schon geschrieben. Das hat mich, sagen wir mal, ein bisschen auseinandergenommen, würde ich sagen.
Ja, gut, ich muss jetzt halt den Anspruch
aufbauen zu wollen.
Den Anspruch anpassen. Ne? Also ich bin jetzt halt beim Pferd, das nur so hoch springen muss, springt, wie es muss. Und dann wird es halt der Mut zur Lücke und viel gewinnt. Ganz ehrlich, ne? Also auch wenn die Zuhörer hier. Wahlkampf während der Prüfungsphase. Also wenn ihr Tipps habt, wie man das besser machen kann, bitte her damit. Ja, und sonst die Woche, vielleicht noch kurz. Wir hatten am Montag, weiß ich schon gar nicht mehr, was war. Irgendwas war da auch. Aber am Dienstag hatten wir einen Neujahresempfang von unserer Kreis-FDP. Da war der Bundesvorsitzende da und auch unser Hans-Ulrich Röke. Die Presse waren da, fast 130 Leute, war ganz cool. Am Mittwoch hatte ich eine eigene Veranstaltung zu den Auswirkungen der Trumpschen Zollpolitik auf den Weinhandel. War auch, hat mir auch sehr gut gefallen, aber hat auch ja alles Kapazitäten gekostet irgendwie so. Es ist einerseits cool, aber andererseits halt auch, denkt man sich danach so, wow, ich bin platt.
Ja, so neben irgendwie so allem, was sonst halt irgendwie passiert, weil diese ganzen Veranstaltungen, die man ja macht, vielleicht muss man das mal den Zuhörenden erklären, wir machen hier Politik im Ehrenamt und das werden jetzt alle, die ihren Ehrenamt Politik machen, werden jetzt wissen, was kommt. Man hat da kein Team hinten dran. Das ist alles am Ende vom Tag. Wenn es gut läuft, dann hast du eine Partei oder einen Kreisverband, der in sich gut funktioniert und bei dem so ein paar Leute mitziehen. Und dann hast du beispielsweise so eine Art Wahlkampfmanager oder ein Wahlkampfteam, die dich halt so ein bisschen unterstützen in deiner Arbeit.
Wenn aber, du Glück hast, genau, wenn ne? du Glück es gibt hast, auch echt es gibt auch, Kandidaten, die rocken das alleine.
So ist das so. Jetzt haben wir beide das Glück, dass wir beide zum Glück, sagen wir mal, ein Team hinten dran haben. Ich habe ganz viel Glück mit meinem Wahlkampfmanager, weil der einfach ein absolutes Tier ist und einfach schon ganz viele Dinge macht. Ich habe schon mit dem zwei andere Wahlkämpfe mal hier in Mannheim gemacht und deswegen sind einfach ganz viele so Abläufe eingespielt, so einfach um das mal praktisch zu sagen, der Kontakt beispielsweise zu der Person, die in der Stadt dafür zuständig ist, dass man die Plakatgenehmigung einholen darf. Ja? Wenn du das noch nie gemacht hast, dann überlegst, musst du erstmal rumtelefonieren. Ja, okay, wo kriege ich jetzt den Kontakt her? Wer ist da überhaupt zuständig in der Stadt? Und so, wenn diese ganzen Dinge und diese Abläufe schon vorhanden sind, macht das vieles einfach einfacher. Ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich glaube, du kannst nachvollziehen, was ich meine.
True, ich habe da auch voll Glück. Bei mir läuft es richtig bilderbuchmäßig, muss ich an der Stelle sagen. Der vor mir die zwei Male kandidiert hat, der ist jetzt mein Wahlkampfmanager und der sagt, okay, er will jetzt die Jungen ranlassen und übergibt sein Wissen und das, was er... Ultra, also darum sage ich, richtig Bilderbuch, wie das bei mir ist, mit Schaudern und Roland Zitzmann an der Stelle, vielleicht hört er es, ja. Wirklich, Roland, also wie er mich da unterstützt und einfach sein Wissen, seine Erfahrung von den letzten Jahren an mich weitergeben will, genau so, ohne Witz, sollte man das machen. Aber noch ganz kurz, gestern hatte ich auch ein Highlight, um die Woche abzuschließen. Ich war eingeladen von den Wirtschaftsjunioren bei uns zur Mitgliederversammlung und da gab es da vorne eine Betriebsbesichtigung bei unserer Firma Trumpf in Ditzingen. Und wenn man Ditzingen kennt, dann kennt man Ditzingen wahrscheinlich wegen Trumpf. Trumpf ist übelst die krasse Firma, die machen sind bekannt für ihre Lasertechnik zum Beispiel. Und ich hatte noch nie die Möglichkeit, die Fabrik zu sehen. Und gestern war es soweit und es ist ultra krass. Also sicherlich haben wir auch nur den Teil der Fabrik gesehen, der besonders gut funktioniert. Aber du kannst dir vorstellen, die haben schon eine vollständige Smart Factory. Alle Maschinen kommunizieren miteinander über eine Software. Alles funktioniert digital. Du hast wirklich kaum mehr teure Arbeitskräfte dort, nur noch um die zu überwachen. Die Mitarbeiter werden für was anderes eingesetzt werden. Und Trumpf berät auch, also die machen auch Werkzeugbau und beraten auch andere Firmen zum Aufbau von Smart Factories. Und ich fand das so geil, weil wir reden immer darüber, wie die Wertschöpfung überall anders passiert, so, und alles abwandert und wir, kurz davor sind, hier alles zu verlieren, gefühlt in Baden-Württemberg. Und dann dachte ich mir gestern wieder so, nee, verdammt, wir haben hier in Ditzingen, da wo ich wohne, ist so eine krasse Firma, die auch, wo ich sagen würde, fast so viel wie der Bürgermeister dazu beiträgt, ob es den Ditzingerinnen und Ditzingern gut geht, wegen den Gewerbesteuereinnahmen, ne? Die bringen halt einfach das Geld mit. Deshalb, das war gestern wirklich, war krass. Hat mir irgendwie ein gutes Gefühl gegeben, weil ich gesehen habe, wir können schon noch was hier bei uns zu Hause.
Finde ich cool. An der Stelle liebe Grüße an meinen betreuenden Prof von meiner Bachelorarbeit, der war früher auch mal bei Trumpf.
Na, so schließt sich der Kreis.
Aber ja, das ist auf jeden Fall so. Ich meine, Trumpf ist ja Weltmarktführer oder einer der Weltmarktführer in dem Bereich, was sie machen. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an meine PRM, an meine Produktionsmanagement-Vorlesung zurück. Und da ging es nämlich auch genau um die Themen. Aber ja, finde ich cool. Also ich meine, das ist ja der Witz. Wir haben so viele, um jetzt mal ein bisschen politisch zu werden, ganz oft sieht man immer nur die negativen Entwicklungen und man liest in den Nachrichten immer nur, sagen wir mal, schlechte Nachrichten und selten irgendwas eine positive Entwicklung. Klar gibt es die auch mal, aber ich würde schon sagen, in der Mehrheit fokussiert man sich da schon eher auf die Dinge, die nicht so gut laufen, was ja auch einen gewissen Sinn hat. Aber man muss sich ab und zu mal bewusst werden, was für tolle Firmen wir eigentlich irgendwie in Baden-Württemberg, jetzt lass mal aus Baden-Württemberg, wir gehen in Deutschland einfach haben, die in ihrem Bereich so dermaßen Weltmarktführer sind Und ohne deren Know-how, ohne deren Innovationsfähigkeiten, ohne deren Mitarbeitende auch viele weitere Produkte gar nicht irgendwie funktionieren würden. Ich meine,
ist so. Auch in anderen Ländern, auch in China und in oder vor allem in den USA. China weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber die USA ist auf, ja, wahrscheinlich. Die zum Beispiel, ja, also die Chipfabrik ASML macht mit Trumpf zusammen.
Und das ist jetzt Taiwan und nicht China, aber ja.
Ihr bist doch eine niederländische Firma, oder nicht? Die Chipfabrik.
Schere? Ja, ASML. Ja,
ah, du hast komplett, oder?
Ja, nee, du hast doch recht.
Ich habe einen Punkt, Leute. und die arbeiten mit Trumpf bei einer ganz speziellen Chipmaschine zusammen, die auch die Chinesen brauchen, actually. Ja, stimmt. Wobei halt wiederum die Chinesen die Chip-Produktion in den Niederlanden halt lahmlegen könnten, wenn sie wollen. So ist alles miteinander verwoben, ey.
Ja, das ist sehr richtig. Weil am Ende vom Tag wobei.
Fact-checkst du gerade was?
Nee, ich habe gerade nur gefact-checkt, ob ASML Niederlande ist.
Und ich hatte recht, ja, ne?
Das ist ein bisschen peinlich, aber...
ist nicht schlimm, was passiert uns allen mal. Taiwan aber auch geil. Ja, und da gibt es auch viele Chips, ja.
Taiwan ist TSMC und TSMC und ASML ist dafür verantwortlich, dass TSMC überhaupt... TSMC überhaupt produzieren kann. Tatsächlich, weil sie Weltmarktführer sind in dem, was sie machen, in der Lithografie.
Mhm. Schau da dann ASML.
Ja, tolle Firma. schön. Ach, das.
Ja, du hast du noch.
Ich liebe heute diese Shit-Talk-Folge. Muss ich einfach mal sagen. Ich finde es gerade
klasse.
Ich komme gerade aus einem sehr, sehr anstrengenden Gespräch und ich finde es gerade sehr.
Willst du was loswerden, Oskar?
Ich will die gar nicht loswerden, aber ich habe einfach gerade so Verhandlungen führen müssen darüber, wie sozusagen es bei uns im Unternehmen mit einer Partnerschaft einfach, wie wir die aufsetzen wollen. Und das ist.
War anstrengend.
Ultra geil, wenn man das machen darf, aber natürlich auch immer ein super anstrengendes Gespräch auf eine positive Art und Weise, weil du halt hochkonzentriert Entscheidungen treffen musst, die ja Auswirkungen auf deine Firma haben, wie sich das Ganze entwickelt in diesem Jahr und genau. Deswegen freue ich mich gerade sehr, einfach ein bisschen Shit-Talken zu können.
Shit-Talken. Aber ich wollte jetzt gerade fragen,
Frag mal.
Wir können gerne noch Shit-Talk fortführen. Wir haben ja keinen Gast dabei, ein kleines Thema hatten wir ja mitgebracht. Wollen wir da schon einsteigen oder sollen wir noch, willst du noch über was Shit-Talken?
Lass uns doch mal über Inhalte sprechen.
Aha, finde ich gut. Okay, hui.
Bin Fan von Inhalten.
Wir haben ja gerade über Weltmarktführer geredet, ne?
Ja.
Tatsächlich haben wir auch einen Weltmarktführer in Bad Wimpfen.
In Bad Wimpfen? Wer ist denn in Bad Wimpfen?
Wer ist in Bad Wimpfen? Komm, sollen wir ein Spiel spielen? Nee, komm, wir droppen es einfach. Oder wir umschiffen so lange, bis man nicht mehr die Nennung des Unternehmens umschiffen kann.
Okay, machen wir das.
In Bad Wimpfen, also so im Nordwürttembergischen, da gibt es eine Firma, die stellt ein Gas her, welches sehr gut isoliert. Super Gas für Isolation. Darum wird's gerne im Elektrobetrieb benutzt. Wir brauchen dieses Gas für unsere Energiewende, für Hochspannungsanlagen, für Windkraftanlagen, für Netzstabilität. Super geiles Gas, also von seinen chemischen Eigenschaften.
Sprichst du einfach von SF6?
Oh mein Gott! Das kann sein. Oskar, weißt du, was SF6, komm, bisschen Bildung. Weißt du, was SF6 ausgesprochen bedeutet?
Schwefelhexafluorid?
Alter, stark, ja, Mann.
SF6,
ist ein F-Gas, ja. Genau, also ein fluoreszierendes Gas. Fluorierend oder fluoreszierend?
Fluoreszierendes Gas.
Genau, this one. Genau, davon sprechen wir. Und dieses Gas ist für die Industrie eben super wichtig, aber es hat halt die unangenehme Eigenschaft, dass es für das Klima gar nicht mal so geil ist. Und gar nicht mal so geil bedeutet, man kann ja so Gase, auch CO2, kann man ja mit Global Warming Potential ausdrücken, welchen Treibhauseffekt sie in der Atmosphäre haben. Und wenn man da SF6 vergleicht mit CO2, ist es so, dass eine Kilo SF6 der Menge oder der Wirkung von 24.000 Kilogramm CO2 in der Atmosphäre entspricht. So, und jetzt, warum reden wir darüber? Wieso ist das so ein Ding? Jetzt ist es halt so, dass wir einen Weltmarktführer haben in Bad Wimpfen, der SF6 produziert. Der einzige in Europa. Und auch damit Nordamerika mit beliefert. Also wirklich ein wichtiges Unternehmen, ist ein wichtiges Gas. So. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass Ende letzten Jahres das erste Mal öffentlich wurde, dass wir in Bad Wimpfen über mehrere Jahre, nicht wie angegeben 56 Kilogramm SF6 im Jahr ausgestoßen haben, sondern bis zu 30 Tonnen. Und das ist ein richtiger Schmackofatz, sag ich dir. Weil
wer in der Schule aufgepasst hat, der wird merken, ja okay, wenn man das jetzt in CO2-Äquivalent umrechnet, so wie die Helena jetzt gerade beschrieben hat, dann ist das gar nicht so cool für die Klimaerwärmung.
Exactly. Und um das vielleicht auch noch ein bisschen anschaulicher zu beschreiben, diese Menge, die da jährlich zusätzlich freigesetzt wurde, was man jetzt festgestellt hat, entspricht der gleichen Menge, die der Flugverkehr in Baden-Württemberg jedes Jahr alleine ausstoßt. Und das haben wir einfach nochmal munter zusätzlich über Jahre in die Atmosphäre geblasen. Ohne, und das finde ich halt wirklich skandalös, im Klimavorreiterland Baden-Württemberg, ohne dass das irgendjemand gemerkt hat. Beziehungsweise, das ist jetzt vielleicht auch, da tue ich dem Wissenschaftler Unrecht, dem das eben aufgefallen ist und dann, die das jetzt eben auch ein Thema geworden ist, der Professor Engels von der Goethe-Uni Frankfurt, der hat durch neue Messmethoden, ist dem aber schon das erste Mal 2021 aufgefallen. Und dann 2023 gab es immer wieder dann Bestärkungen, dass es da zu erhöhten Werten kommt. Ja, ist dem aufgefallen, dass wir da in Bad Wimpfen nicht 56 Kilo, sondern wohl bis zu 30 Tonnen SF6 in die Atmosphäre ausstoßen. Und ganz ehrlich, man kann da die Sinn, also wenn man das bis zum Ende denkt, Oskar, was bedeutet das eigentlich für unser Klimaneutralitätsziel? Wenn wir jetzt feststellen, dass wir, es ist mengenmäßig nicht viel, ne? Also ich sag mal, 30 Tonnen CO2 ist nicht viel, aber 30 Tonnen SF6 ist fürs Klima viel. Es ist mengenmäßig nicht groß, aber fürs Klima ist es eben scheiße. Und was bedeutet das denn bitte für unsere Klimabilanz, für unsere Klimaneutralität, wenn wir feststellen, dass wir über Jahre eines der klimaschädlichsten Gase nicht gescheit gemonitort haben, nicht festgestellt haben, dass es da große Lecks zu geben scheint, von denen wir auch nicht wissen, wo sie herkommt?
Ja.
What the fuck?
Also was mich einmal tatsächlich extrem stört, ist, dass das liegt natürlich in der Sache, weil sie natürlich nicht, sagen wir mal, nicht sexy ist und wenn man sie erklären muss, aber dass es keine öffentliche Aufmerksamkeit genießt, obwohl es eigentlich, wie du gerade gesagt hast, nah an einem Skandal dran ist.
Ist so, wo sind alle?
Genau.
Warum klebt man sich nicht vor Solvay fest?
Ja,
also, so. Jetzt habe ich das Unternehmen genannt. jetzt lachst du mal.
Ja, das war auch, glaube ich, relativ einfach rauszufinden. Aber ja, du hast komplett recht. Also ich meine, ich möchte da nicht von Doppelmoral sprechen, aber wenn man Klimaschutz ernst meint als Aktivist, dann sollte man sich eigentlich auf dieses Thema stürzen und versuchen, da Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Das passiert aber ehrlicherweise nicht. Und man kann einfach mal so konstatieren, die einzigen, die das gemacht haben, das ist jetzt sicher natürlich auch dem Landtagswahlkampf geschuldet, Hand aufs Herz, das ist sicher so, sind aber FDP mit unserem Ausschussvorsitzenden Daniel Kareis und klar, SPD und CDU haben da auch mitgezogen. Aber oder korrigiere mich.
Also wir machen ein Fairplay.
Ja, 100%.
Es gab ja diese Woche im Umweltausschuss eine öffentliche Anhörung,
genau,
wo man sich auch dazu schalten konnte. Und die wurde tatsächlich durch die CDU beantragt.
Ja.
Aber das ist halt auch witzig. Also da zerlegt sich jetzt halt die Landesregierung, ja, so, ne? Der Koalitionspartner verlangt eine öffentliche Anhörung gegenüber der eigenen Umweltministerin.
Ja.
Auch, hat auch irgendwie sein Geschmäckle, sagt man so schön.
Das ist richtig. Dann nehme ich meinen Take vorher zurück und dann ist es die CDU, die das gemacht hat. Das hat natürlich dann auch Wahlkampfzwecke, das ist keine Frage. Aber in der Sache natürlich jetzt komplett richtig. Ja, weil man ja schon fairerweise festhalten kann, dass dieses Verschweigen von Sachverhalten, die deinem Umweltministerium hinlänglich bekannt sind gegenüber einem Ausschuss, der dafür verantwortlich ist am Ende vom Tag, beziehungsweise die politische Verantwortung trägt, das ist schon nicht die feine Art, würde ich mal sagen.
Ja, also man muss da auch fair mit den Leuten umgehen, das versuche ich auch immer, ne? Also
100%.
Es ist jetzt Wahlkampf und ich mag selber nicht, wenn man im Wahlkampf populistisch wird, darum versuche ich selber auch nicht zu sein. Ja. Aber man kann trotzdem berechtigterweise hier den Finger in die Wunde legen und schon auch und muss es halt, finde ich, auch machen, eben nicht nur, weil Wahlkampf ist, ja. Bitte nicht, weil so das und das nervt mich halt auch daran, dass die, was wie du angesprochen hast, die Tragweite des Themas ist nicht bewusst, also das ist in der Gesellschaft kommt es nicht an, aber gefühlt in der Politik hat es auch nicht den Stellenwert. Wenn ich mir überlege, das Tempolimit, wie das sowas hochgejazzt wird und wie dann gleichzeitig darüber jetzt einfach hinweggegangen wird. Ja. Also unabhängig vom Wahlkampf muss es ein Thema sein, was man nicht defensiv behandelt, sondern aktiv angeht. Und der Ausschussvorsitzende des Umweltausschusses vom Baden-Württembergischen Landtag, Daniel Karreis, der von der FDP ist, mit dem habe ich ja auch am Tag der Sitzung gesprochen. Der hat mir auch versichert, dass er an dem Thema aktiv dran bleibt, weil es eben, ne, es kann einerseits nicht sein, dass man beim Bürger erwartet, bitte ab 2035 nur noch ein E-Auto und bis dahin auch, jeder Liter Sprit ist eigentlich ein bisschen schwierig und gleichzeitig die Landesregierung SF6 über Jahre, ach so, ja, vielleicht wissen wir da was, aber wir wissen es ja nicht genau, darum sagen wir da nichts. Und um da einmal die Umweltministerin von den Grünen, die Frau Walker, in Schutz zu, oder um da einfach, ja, ehrlich umzugehen, ja. In der Ausschusssitzung, da hat sie auch eingeräumt, dass es ein Problem ist.
Ja, das
sie hat jetzt nicht gesagt, alles egal, sie hat schon auch gesagt, es ist ein Problem und sie versteht die Kritik. Nichtsdestotrotz ist es für eine grüne Umweltministerin sehr relativierend gewesen, muss ich sagen. Und auch die Prioritätensetzung, also die Argumentation war gewissermaßen so, ja, wir wussten zwar schon irgendwie seit 2023, dass es da deutlich mehr SF6 gibt, aber wir konnten es halt nicht genau lokalisieren. Muss man auch zugestehen, SF6 ist wohl sehr, sehr schwer zu messen, ja. Und es entsteht nicht während der Produktion, sondern während des Gebrauchs durch Lecks gerät es in die Atmosphäre und es ist schwer, das zu messen. Genau, aber nichtsdestotrotz, wenn man schon Indizien hat, finde ich, kann man nicht, und das ist auch der Hauptkritikpunkt der Opposition von SPD und FDP, dass man trotzdem intern nicht öffentlich hätte ansprechen sollen, dass es einen Verdacht gibt.
Genau darum geht es.
Ne? Damit ehrlich umgehen, weil man eben weiß, als grüne Umweltministerin, der Klimaschutz wichtig ist, das spreche ich ihr zu, das glaube ich ihr, aber genau deshalb verstehe ich nicht, dass man sich da nicht früher drum gekümmert hat. Und wenn wir mal wirtschaftlich rechnen, ja. Von so CO2-Vermeidungskosten, jede Maßnahme, und man jetzt, seitdem es öffentlich ist, gibt es auch irgendwie eine Zusammenarbeit mit dem Umweltministerium, Emissionen werden gesenkt, pipapo, aber das wird nicht monitort, das kommt in keinen Klimaprojektionsbericht, mit der Begründung, Unternehmensgeheimnisse müssen da geschützt werden, das kann vielleicht auch sein, aber das bringt mich dazu, unsere ganze Klimamonitoring-Berichtsbilanzzeug zu hinterfragen, weil jede Maßnahme, die jetzt ergriffen wird, um die SF6-Lecks zu schließen, hat mehr Wirkung als alles andere, was wir machen.
Ja.
Und das ist, gibt's aber keinen Monitoring-Bericht, weißt du?
Ja.
Und also dieses Thema, finde ich, das muss man zum Anlass nehmen, um nochmal sich gründlich über unsere gesamte baden-württembergische Klimapolitik zu beugen. Ob das wirklich sinnvoll ist, mit diesem Plan 2040 jetzt klimaneutral zu werden, ja. Und gleichzeitig aber nicht mal auf dem Plan zu haben, dass es sowas wie SF6 in großen Mengen in Nordwürttemberg gibt. Verdammte Axt. Da rege ich mich auf.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde es von der politischen Kommunikation her ein Trauerspiel, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin nicht ganz tief in dem Thema drin, aber wenn du denn als grüne Umweltministerin einfach im Vorhinein sagst, deinem Koalitionspartner, aber auch, sagen wir mal, der Opposition im Vertrauen, und das ist nun mal möglich, es ist kein Problem, da sowas zu machen, dafür gibt es extra Kanäle bzw. Möglichkeiten. Hey, hör zu, wir haben die Vermutung, dass dort und dort das und das passiert, dann hat das eine ganz andere Tragweite und auch, sagen wir mal, aus Sicht, sagen wir mal, einer staatspolitisch in Verantwortung stehenden Partei eine ganz andere auch Ernsthaftigkeit, wenn man das so kommuniziert und dann nicht im Nachhinein sagt so, oh ja, wussten wir, aber eigentlich wollten wir nicht, dass es rauskommt und jetzt müssen wir es halt offenlegen, weil es halt nun mal in diesem Ausmaß stattgefunden hat. Und das ist wieder so ein Fall von, man fühlt sich ein bisschen verarscht. Und
das ist es.
Unabhängig jetzt von der thematischen, sagen wir mal, dem inhaltlichen Fokus auf das Thema und der Problemstellung damit, ist es genau das, was, glaube ich, Leute, und da kommen wir wieder auf das, wo wir es auch letzte Folge schon drüber hatten, diese Politik, dieses Nichtvertrauen in die Politik. Ja, dieser Sachverhalt ist natürlich jetzt als solches komplex, aber das Prinzip dahinter ist wieder genau das Gleiche, dass man nicht ehrlich ist. Jetzt ist das kein Thema, was beim Bürger großes Interesse aufschlägt, deswegen...
Das finde ich schlimm.
Ja, ich weiß.
Liebe Bürger, bitte interessiert euch wieder fürs Klima, danke.
aber genau da, finde ich, geht es so ein bisschen drum. Vertrauen schaffen. Und vielleicht schafft man auch mal Vertrauen als Politik, indem man Fehler eingesteht und offen darüber kommuniziert. Wo ist denn das Problem? Sind wir nicht, sicher nicht in Gänze, aber sind wir nicht als Gesellschaft insgesamt deutlich weiter, dass wir auch mal mit einem Fehler umgehen können, wenn man den sagt? Und das ist ja sogar eine Sache, da kann das Umweltministerium gar nichts für, weil es ja im Emissionsrecht jetzt nun nicht mal, also nicht mal Aufgabe ist vom Umweltbundesministerium, vom Umweltlandesministerium, Landesumwelt, du weißt, was ich meine.
Ja, auch das ein Problem zu, das an zu der Stelle, ne?
Das zu kontrollieren, ja. Das, genau, das ist schon das Problem. Jetzt kann man sagen, okay, ihr wollt doch als FDP auch, dass es beispielsweise, dass man sowas gar nicht kontrollieren muss, ja.
Doch, das wollen wir.
Wollen wir das?
Natürlich wollen wir das.
Sorry,
an der Stelle, wir wollen das.
Gesagt habe.
Doch, weil
mein
wir
ist
in Ordnung. Wir lernen. Das ist alles in Ordnung. Aber doch, wir wollen, dass wir SF6 kontrollieren und begrenzen und also Grenzwerte.
Finde ich gut.
Grenzwerte wollen wir, weil wir auch sagen, also liebe Grüße an Daniel Kareis, von dem habe ich es auch gelernt. Aber weil wir, es ist nicht CO2, ja? Es ist SF6 und ähnlich wie STKW so. Ja. Also weißt du, das ist mengenmäßig, also es ist klar, dass SF6 irgendwann einfach weg sein muss, weil man Alternativen dafür geschafft hat zu entwickeln.
Ach stimmt, doch. Macht
ist mit
halt
CO2 anders.
Sinn, weil es ein F-Gas und das, ja doch, die wollen wir, ja okay, das macht total Sinn. Wenn man,
ne, so.
Ja, verstanden.
Und man könnte auch mal, ich habe das Gedankenexperiment auch mal vollzogen, was wäre denn, weil das ist ja mein erster Reflex bei allem, wenn es ums Klima geht, ab damit in den Emissionshandel. Weißt du?
Ja.
Aber wenn man das Gedankenexperiment zu Ende führt, ab damit in den Emissionshandel, dann stößt man erstmal auf das Problem mit der Messbarkeit, habe ich jetzt mittlerweile auch gelernt. Und das andere Problem ist, dass dann halt...
Wenn du das in CO2-Äquivalente umrechnest, SF6, wird es ja auch verrückt teuer, oder? Bin ich jetzt gerade falsch?
Genau. Und dann, irgendjemand meinte mal zu mir, das wäre dann ähnlich wie mit den AKWs, dann bräuchte man jemanden, der die Produktion versichert,
ja.
Weil es dann so teuer wird. Und dann wird es sich halt einfach nicht mehr rechnen. Das ist dann halt wirklich so. Wenn F-Gas-Produktion emissionshandelspflichtig werden würde, würde das zur Folge haben, dass sich die Produktion hier schlicht nicht mehr rechnet. Und dann wissen wir, was passiert. Wir brauchen das Gas. Die Produktion hört nicht einfach auf, geht nach China und da juckt halt wieder keine Sau.
Ja.
Wie viel SF6 wo in die Atmosphäre gelangt. Deshalb sollten wir nicht machen. Also die liberale Antwort auf ganz vieles im Klima-Emissionshandel greift bei der Frage SF6 nicht. Da müssen wir regulieren und das wollen wir auch. Und es ist schlimm, dass es nicht, also es gibt jetzt eine Bundesratsinitiative, soll es jetzt geben,
ja.
Wo von Baden-Württemberg auch aus gestartet wird für verbindliche F-Gas oder SF6 Grenzwerte. Gut so, halt viel zu spät, aber es bleibt eben aufzuklären, warum man nicht früher daran gegangen ist, an diese Lecks ranzugehen, wenn man offensichtlich schon Indizien hatte, dass es da ein Problem gibt.
Ja.
Und wie du sagst eben, das sehe ich auch als größtes, als wird neben der Klimawirkung als größtes Problem den Vertrauensverlust in die Politik, wenn man von Menschen abverlangt, sich sein Verhalten zu ändern oder so fürs Klima.
So ist es.
Dann darf man doch da nicht so schlampern. Und ich glaube halt leider auch, dass es der Umweltministerin, dass sie halt einfach nicht, dass es einfach kein guter Stil oder kein guter Ruf, nicht in ihr Bild von sich gepasst hätte, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, sorry, uns ist aufgefallen, wir haben SF6 ganz viel ausgestoßen, was wir gar nicht wussten. Ist nicht schön, aber ganz ehrlich, da stelle ich dann die Charakterfrage, was ist einem wichtiger,
ja,
das Bild von sich oder die Sache? Sorry, da bin ich dann hart an der Stelle. Ich war noch nie Umweltministerin, ne? Keine Ahnung, wie das dann ist in der Position,
nein,
aber.
Nein, es geht ja nicht. Ich glaube, da muss man sich einfach mal freimachen von, wir kritisieren ja Politiker. Wir sind ja nicht gegen die Person, ja?
Ja.
Wir kritisieren sozusagen die Person im Amt der Landesumweltministerin, so. Und ich finde, das ist immer, darf man immer kritisieren, solange Kritik konstruktiv ist und man auch vielleicht sogar einen Lösungsvorschlag hat, wie man es besser macht und das dann auch begleitet. Ich glaube, da kann auch mal eine Opposition dann so etwas begleiten. Dann hat es ja einen Sinn und Zweck, dass man so etwas kritisiert. Und ich glaube, man hört gerade in unseren Ausführungen ganz gut heraus, dass wir ja Lust haben, das Problem zu lösen. Also so sehr wir es kritisieren und sagen, hey, ist scheiße gelaufen, so sehr fänden wir es ja auch gut, wenn da möglichst schnell irgendwas passiert und würden uns wünschen, dass da die gesamte Landespolitik einfach in einem Strang zieht, aus genannten Gründen.
Exactly. Und wir werden da dranbleiben, Oskar, egal auf welchem Weg.
Wir könnten so ein ökologische Marktwirtschaft-Paper mal dazu schreiben. Oder
ja,
sowas.
Ohne Witz. Wie umgehen mit SF6?
Maximilian, du hast einen Arbeitsauftrag.
Hartmut, huhu. Ja, mein Lieber. Hast du noch was?
Ich überlege gerade, aber wir haben jetzt auch schon wieder 30 Minuten voll.
Du darfst das Thema morgen mitnehmen zu Greenpeace.
Ich sitze morgen bei Greenpeace auf dem Podium und dann versuche ich ein bisschen was über liberalen und effizienten Umwelt- und Klimaschutz zu erzählen.
Du wirst es grandios machen. Vielleicht, in Sindelfing, gell?
Ja, ich bin in Sindelfing. Vielleicht trägt es ja Früchte. Mal schauen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Ja.
Ich schau mal, vielleicht komme ich dich besuchen.
Vielleicht kommst du. Nee, du. Also der Joke ist ja eigentlich, also man muss ja kurz die Backstory erzählen. Wir sind ja für Ehrlichkeit in der Politik.
Das war dumm.
Das war dumm. Eigentlich, nein, dumm war's nicht. Eigentlich wurde ja Helena, oder die Anfrage war so, die Julis Baden-Württemberg wurden angefragt, ob sie jemanden hätten. Und dann wurde Helena angefragt als unser klimapolitisches Aushängeschild in Baden-Württemberg. Und ist okay, wenn ich diesen Begriff bemühe, oder?
Ich nehme das, ja klar.
Und dann konnte Helena aber leider nicht, weil sie selber schon einen anderen Wahlkampftermin hatte. Und dann wurde ich gefragt, ob ich denn Lust hätte, mich da aufs Podium zu setzen.
Jetzt, wenn ich dich gerade so sehe, will ich dich gerne supporten. Ich habe halt wirklich danach, das war halt so, mal gucken.
Alles gut, ich halte die liberale Flagge für uns hoch. Ich würde mir eine Story habe ich noch gerade, wenn wir dabei sind.
Raus damit.
Ich war am Mittwoch beim Stadtjugendring in Mannheim. Das ist sozusagen die Vereinigung von ganz vielen Kinder- und Jugendverbänden. Und zu denen pflege ich schon lange ein gutes Verhältnis, irgendwie, weil ich mal Stadtschülersprecher in Mannheim war und mir das einfach wichtig ist, weil wir eine Sozialstruktur in Mannheim haben, die dazu führt, dass viele Kinder eben nicht die gleichen Chancen haben. Deswegen finde ich das extrem wichtig, dass man da einen starken Stadtjugendring hat. Und auf dieser Diskussion waren zwei von den von der Linkspartei anwesend. Super nette Menschen tatsächlich. Und was heißt tatsächlich? Streich den Begriff.
Warum haben die zu zweit diskutiert, weil die eine Doppelspitze sind?
Da war der Mannheimer Landtagskandidat für Mannheim-Nord, Philipp Frenzle, da. Und natürlich bin ich mit dem in 99% der Dinge nicht einer Meinung. Aber darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es viel eher darum, wir haben danach über Klimaschutz diskutiert. Weil er es interessant fand, dass ich als FDPler mich also sozusagen mein Herzensthema Klima- und Umweltschutz ist, weil ich das am Anfang gesagt hatte. Und dann kam er danach zu mir.
Damit catcht man viele Leute.
Und dann
kam
er danach zu mir und hat so gefragt, so, ey, Oskar, wie passt denn das eigentlich zusammen, FDP und Umwelt, Klimaschutz, kannst du mir das mal erklären? Und dann habe ich ihm so ein bisschen erklärt, was wir machen, was wir auch mit der ökologischen Marktwirtschaft vorantreiben wollen. Und das fand er, und das fand ich wiederum sehr cool, richtig cool. Und fand das unterstützenswert, in Anführungszeichen. Und das als Linker. Und das hat mich ehrlicherweise, das hat mich extrem...
Also hat er auch pro Markt, hat er auch gesagt, okay, Marktwirtschaft
also
und Umwelt.
Er hat auch gesagt, natürlich will er als jemand in der Linkspartei, will die Linkspartei natürlich einen Systemwechsel, um diesen Begriff mal zu bewegen. Natürlich haben die einen anderen Ansatz davon, wie unser System funktioniert. Aber er hat schon mir zugestanden, dass sozusagen in dem bestehenden System er mitgeht, dass er sagen würde, dass das mehr oder weniger das Einzige ist, wie wir sinnvoll unsere Klimaschutzziele und erreichen können und die Erderwärmung zumindest.
Das ist halt das Angebot,
können.
Das wir machen so wollen, Freunde. Ne? Wir wollen nicht, also wenn ich jetzt den Anspruch habe, okay, wir leben in einer Fantasiewelt und machen eine weiße Wand, ich glaube, dann kann man sogar. Dann lehne ich mir jetzt so weit aus dem Fenster, dass ich sage, dann kann man fast nicht gegen sozialistische Ideen sein. An sich ist die Idee süß gemeint, aber das Problem ist halt, dass sie in der Realität nicht funktioniert, so wie man sich das vorstellt. Und wenn ich es einfach nur weiße Wand...
Ja, womit hat die Linkspartei im Bundestagswahlkampf gewonnen? Indem sie ein Narrativ sozusagen davon gezeichnet hat, was sozusagen sozialer Aufstieg aus sozialistischer Sicht bedeutet. Ja, also sie haben einfach nur das Narrativ gezeichnet, aber sie mussten ja nie sozusagen beweisen beziehungsweise ausführen, wie sie das erreichen wollen. Und dass das nicht funktioniert, haben wir gesehen. Stichwort DDR. So, und jetzt habe ich dich unterbrochen. Erzähl weiter.
Nee, aber hat sich gut ergänzt. Also warum ich da gerade dran denke, ist, weil ich habe mir gestern, liebe Grüße an Alena Fink-Trausch an der Stelle, die bald auch bei uns zu Gast sein wird, ich habe mir sie gestern angeschaut bei zur Sache im SWR. Da war so eine Diskussion.
Ich habe es nicht geschafft, Alena, sorry.
Kann man noch streamen, ich habe es auch gestreamt, kann man noch anschauen. Und was mich da aber wirklich zum Nachdenken gebracht hat und bis heute auch noch beschäftigt ist, die ganzen Schüler wollten vor allem mit der Linken sprechen und dem AfD-Dude. Und der CDUler hat noch die eine oder andere Frage bekommen, der von der SPD hat, glaube ich, überhaupt nichts einmal hat ein Mädchen gesagt, dann die SPD, weil der hat noch nichts gesagt, so richtig aus Mitleid. Und Alena wurde, glaube ich, ein, zweimal was gefragt. Aber die ganzen Schüler waren hauptsächlich daran interessiert, was die Linke sagen und was die AfD sagt. Und das fand ich bemerkenswert und gleichzeitig besorgniserregend. Und da muss ich jetzt halt, sorry, also ich judge niemand persönlich, sondern einfach nur die Aussagen, die getroffen werden. Und da war die Linke, die ist auch die Spitzenkandidatin der Linken zur Landtagswahl, die machen sich halt so verdammt bequem und erzählen irgendwas von Frieden. Und Frieden ist das oberste Ziel. Wenn dann aber konkret nachgefragt wird, wie man dann aber mit der Realität dann konfrontiert wird, wenn Russland eben seinen Krieg gegen die Ukraine führen möchte, da kann man noch so oft Frieden schreien. Und weißt du, die haben gar nicht den Anspruch, realistisch Vorschläge zu machen, sondern die genügen sich darin, Sachen zu erzählen, die sich schön anhören. Man kann nicht dagegen sein, was die sich anhören, weil es einfach eine schöne Metaebene ist. Aber Leute, wir brauchen Lösungen, die in der Realität funktionieren und die sich nicht nur schön anhören. Please.
Ich finde, das ist ein perfektes Schlusswort für diese Folge. Damit belassen wir es doch dabei. Wenn ihr Lust habt, dann folgt Helena und mir gerne auf Instagram. Wir machen bis zur Landtagswahl jeden Freitag eine neue Folge von Wahlkampf. Nächste Woche haben wir einen spannenden Gast dabei und auch die ganzen anderen Gäste werden spannend. Das war jetzt sozusagen die letzte Folge mit Helena und mir alleine bis zur letzten Folge der 10. Folge, dann am 7. März, einen Tag vor der Wahl, wo wir beide den Wahlkampf so ein bisschen Revue passieren lassen wollen. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder und
vielleicht noch eine kurze Sache, bevor wir uns nächste Woche Freitag wieder hören. Wenn ihr Ideen habt für Leute, mit denen wir mal reden sollten, vielleicht auch nach dem Wahlkampf dann. Oder Oskar, haben wir nichts dagegen, wenn die Leute uns das zukommen lassen?
Auf jeden Fall. Also die Idee ist, wenn das Feedback so weiterkommt, wie es aktuell von euch kommt, dann nehmen wir das als Ansporn, auch nach der Landtagswahl einfach einen politischen Podcast weiterzumachen, weil es total Spaß macht, einfach mal frei von der Seele über Politik und gesellschaftlich relevante Themen zu sprechen. In diesem Sinne, habt einen schönen Freitagabend oder wann immer ihr diesen Podcast hört und wir hören uns. Bis dann.
Bis nächste Woche.
Das war Wahlcamp, dein Podcast zur Landtagswahl 2026. Am 8. März FDP wählen.